Die Wandelwerke haben eine Mission, den Arbeitsschutz in den Unternehmen auf ein neues Level heben. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Wandelwerker-Podcasts, den ersten deutschen Arbeitsschutz-Podcast für ganzheitliche und innovative Ideen für den Arbeitsschutz. Heutzutage können Informationen schnell gefunden werden. Experten, die mit neuen Strategien und Methoden Arbeitsunfälle nachhaltig reduzieren, sind gefragter denn je. Die Wandelwerker zeigen Geschäftsführern, Sicherheitsingenieuren und Fachkräften für Arbeitssicherheit Schritt für Schritt, wie genau das funktioniert und wie damit den stagnierenden Unfallzahlen ein Ende gesetzt wird. Es gibt keinen Grund, länger zu warten. Jetzt ist der Zeitpunkt, um Arbeitsunfälle zu reduzieren.
Hallo und herzlich willkommen zur neuen Wandelwerker Podcast-Folge. Heute mit einem weiteren spannenden Thema zum Punkt Sicherheitsbeauftragte bzw. Reduzierung der Sicherheitsbeauftragten. Denn hier hat diese Woche, als wir aufnehmen, ist in dieser Woche der Deutsche Bundestag im Ausschuss für Arbeit und Soziales getagt. Und da wurden mehrere Stellungnahmen kundgetan. Wie sinnvoll ist der Plan jetzt der Politik der Reduzierung der Sicherheitsbeauftragten? Was spricht dafür, was spricht dagegen? Und über die Stellungnahmen sprechen wir heute hier. Und ich freue mich, da wieder einen sehr kompetenten Ansprechpartner zu haben, den Christian Felten von der BASI. Hallo Christian.
Ja, hallo Stefan. Ja, ich freue mich auch, mit dir darüber zu sprechen, wie denn der Bürokratierückbau zu erfolgen hat. Die Idee ist ja eigentlich ganz charmant, dass man also durch Rückbau der Bürokratie auch für die Unternehmen und überhaupt für den Standort Deutschland Vorteile schaffen kann. Und ein Thema für den Bürokratierückbau ist ja tatsächlich die Veränderung der Zahl der Sicherheitsbeauftragten in Unternehmen. Und da hat es ja einem Ausschuss für Arbeit und Soziales eine Ausschusssitzung gegeben, jetzt am 3. Im Übrigen werden alle Ausschusssitzungen im Parlament, in der Mediathek dann auch im Nachhinein sichtbar sein. Ich habe es live verfolgt. Und es war sehr interessant, wie die einzelnen Vertreter der einzelnen entsprechenden Meinungen, die auch in Stellungnahmen dann an den Ausschuss gegangen sind, hier aufeinander prallten, ja, beziehungsweise sich auch gegenseitig beeinflussten. Also es war eine sehr gute Sitzung, will ich mal sagen, wo jeder was mitgenommen hat. Sowohl die einen, die sagen, ja, wir brauchen eigentlich keine Sicherheitsbeauftragten in der Zahl in Unternehmen, aber auch die anderen, die sagen, wir können auch mal über die Zahl noch mal genau nachdenken.
Ja. Und es ist ganz spannend, ne? Man guckt, sind ja wirklich alle Perspektiven enthalten, ne? Wir haben von der Gewerkschaft Vertreter, wir haben von Arbeitgeberverbänden Vertreter dabei gehabt. Wir haben auch von der BG Bau auch eine gute Stellungnahme.
Fand ich sehr gut, also weil das ein Unfallversicherungsträger ist, der wirklich vorne ist, was das angeht, weil allein die Situation in der Bauwirtschaft ja relativ kompliziert und anstrengend auch ist, weil die Arbeitsplätze sich ständig verändern. Also da auch ganz viel Anwendung von persönlicher Schutzausrüstung eine Rolle spielt, die sich ständig den Gegebenheiten anpassen muss. Und auch die Arbeitsstätte, letztendlich die Baustelle, ändert sich. Ja. Und insofern war es gut, dass der Präventionsleiter der BG Bau auch anwesend war.
Ja, weil die wird es ja auch in der angepassten Variante, die ja mittlerweile vorherrscht, reden wir gleich drüber, besonders betreffen. Weil dann könnte es ja unter Umständen sogar nach hinten losgehen, dass wir nicht weniger Siebes haben, sondern sogar mehr Sicherheitsbeauftragte haben. So, aber hier kommen wir mal zum späteren Zeitpunkt zu. Ich würde sagen, lass mal reingucken.
Ja.
Wir haben es hier liegen, das Papier. Und wir starten mal mit der Gewerkschaft, würde ich sagen, der DGB. Ja. Und hat auch hier viele spannende Sachen mit reingeschrieben. Wir haben ein paar jetzt rausgenommen. Ne, das will ich alles vorlesen, ist, glaube ich, klar. Sag mal, ein Punkt, den ich mir notiert habe, ist auch hier das Thema klare Schwellenwerte.
Ja.
Und zwar dann, die klare Schwellenwerte machen es für die Betriebe einfacher, ihre gesetzlichen Verpflichtungen nachzukommen. Und noch völlig unklar ist, wie genau eine besondere Gefährdung für Leben und Gesundheit festgestellt werden soll. Und hier haben wir genau diesen Passus, der es so spannend macht, weil der war in der Ursprungsvariante nicht enthalten.
Nee.
Der ist im Nachgang noch mit reingekommen in die politischen Diskussionen. Und die Frage ist ja eigentlich dann wirklich, was soll das sein? Also was ist besondere Gefährdung für Leib und Gesundheit oder für Leben und Gesundheit?
Ja, ich meine, zum ersten Punkt, klare Schwellenwerte, auch aufgrund meiner Erfahrung, meiner arbeitsschutztechnischen Lebenserfahrung bei einem Unfallversicherungsträger. Klare Schwellenwerte sind immer gut auch für kleinere Unternehmen, die nicht unbedingt große Abteilungen haben, sich mit Sicherheit und Gesundheit zu beschäftigen, sondern ab einer bestimmten Grenze ist etwas Bestimmtes zu tun. Ja. Ich unterstelle mal, dass die Durchführung einer Gefährdungsbeurteilung und die Beurteilung von Arbeitsbedingungen dann teilweise komplizierter ist, als einfach eine klare Regel einzuhalten, auch wenn man mit ihr nicht zufrieden ist. Vielleicht aber man hält sie ein, genau wie man bei Rot anhält und nicht eine Gefährdungsbeurteilung macht, kann ich jetzt fahren oder nicht, sondern ist eben klar, auch wenn einen das stört. Das finde ich schon wichtig. Und das andere, wenn man sozusagen wiederum, weil man scheinbar vielleicht entgegenkommen will, dieser Erhöhung der Grenze von 20 auf 50, sagt ja, aber besondere Gefährdungen müssen besonders berücksichtigt werden. Aber auch bei den kleineren Betrieben kann es sein, dass sich das Ganze umkehrt, wie so ein Umkehrschub beim Flugzeug, sondern einmal auch die kleineren Unternehmen, die scheinbar befreit sind, aber doch mehr Aufwand haben.
Ja.
Ich glaube, das dämmert jetzt erst so einigen, dass das so der Weg ist. Also insofern, die Stellungnahme des DGB, ja, kann man nachvollziehen.
Ja. Ja. Also ich auch. Ich glaube, das Problem, was wir haben, da sind wir gleich auch zum Schluss bei der DG Bau, ne, weil die betrifft es ja sehr, sehr stark. Weil die haben ja auch viele kleinere Unternehmen. Der Handwerker, der durch die Gegend fährt, sag ich mal, und auf dem Bau tätig ist oder im Elektrobereich, irgendwas, wie auch immer.
Ja, ja.
Oder sind wir ja schon bei der Frage, auch dann wieder, ne, was ist diese besondere Gefährdung? Ist es Strom? Ist es Absturzsicherung? Ist es die Baustelle generell? Und da hat man relativ schnell dann auch schon Firmen dabei, die nur 3 Mitarbeiter vielleicht haben, die auch mit reinfallen könnten. Ja, und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz spannender Punkt. Dann vielleicht am nächsten, die sagen halt, darüber hinaus sind Siebes ohnehin keine bürokratische Last, sind eine Hilfestellung für den Arbeitgeber bei der Erfüllung seiner gesetzlichen Pflichten.
So ist es. Als Kollegin, Kollege unter Kollegen ist ja so. Und es wurde auch dort auf dem Ausschuss tatsächlich auch so dargestellt, dass man mit dieser Vorstellung aufräumen muss, dass der Sicherheitsbeauftragte oder die Sicherheitsbeauftragte in einem sicherheitsbeauftragten Büro sitzt und dort über Sicherheit philosophiert und die Kolleginnen und Kollegen anweist, sich sicher zu verhalten, vielleicht noch irgendwelche Dokumente schreibt und für die Arbeit nicht zur Verfügung steht. Nein, so ist es ja nicht gemeint. Ja. Sondern der ist tatsächlich mit dabei. Also gerade wenn wir das Beispiel, wir kommen immer wieder auf die Baustelle oder vielleicht noch gefährlichere Sachen wie Industriereinigung oder so etwas, dass der Kollege den anderen Kollegen oder seine Kollegin denn auch dabei sieht, wie sie oder er arbeitet und sagt, hey, denk mal nach, wie du das jetzt machst. Oder guck dir deine Schuhe an, da müssen wir was tun. Also auf der Ebene, ganz konkret. Und auch was, sagen wir mal, eine Kultur im Unternehmen angeht, ganz konkret, dass auch das Sicherheitsbewusstsein durch Sicherheitsbeauftragte geschärft wird.
Ja.
Als Vorbild auch. Weil der Sicherheitsbeauftragte kann sich's nicht leisten.
Ja.
Unsicher zu arbeiten. Also er ist ein Vorbild.
Ja. Da kommen wir zu einem wichtigen Punkt, da zieht sich, glaube ich, durch alle Sachen gleich durch, die wir lesen werden. Und ich bin vollkommen bei dir, wenn du wirklich einen Sicherheitsbeauftragten hast, der auch wirksam ist, weil er eben wirklich sicher arbeitet, ja, da gibt es auch Paradebeispiele, wo es anders aussieht. Ne, den meisten Kollegen, die es gar nicht machen wollten und dann bei 3 auf dem Baum nicht rechtzeitig waren, bei der Auswahl. Und dann ist aber auch, wo ich sage, okay, wenn das der Fall ist, dann verstehe ich vielleicht auch die Arbeitgeber, die sagen, ich sehe den Mehrwert nicht.
Ja?
Ja. Das gehört natürlich so weit dazu. Also sie sitzen weder im Büro, wie du sagst, und warten. Ich glaube, die normale, also in den meisten Fällen, was wir ja auch sehen bei größeren Unternehmen sogar, ist halt, dass sie an der Maschine stehen und eigentlich gar nicht groß beteiligt sind, weil halt die Führungskraft oder das Management sich diesen Benefit am Ende des Tages gar nicht bewusst sind, den sie sich als Beauftragte leisten können.
Ne? Stimmt, da gibt es so einen Informationsgap. Man weiß eigentlich gar nicht, was machen die. Kosten nur Zeit, müssen 3 Tage ausgebildet werden, auch wenn es der Unfallversicherungsträger überwiegend tut. Da fehlen die dann. Ja, aber es ist ein Ehrenamt. Es gibt weder zusätzliches Geld für den Sicherheitsbeauftragten dazu, noch, gesagt, besondere Privilegien oder so. Er ist wirklich da für seine mitarbeitenden Kolleginnen und Kollegen.
Ja.
Und das zu ermitteln natürlich, jetzt kommen wir auf ein großes Feld, das wir jetzt hier mal, weil wir die Stellungnahmen ja auch durchgehen wollen, nicht beackern können, Return on Prevention.
Ja.
Ich denke, das wird ein Thema auch für die nächste Zukunft sein, dass man auch mal einen Nachweis führen kann, dass Sicherheitsbeauftragte ein Return on Prevention ergeben, auf jeden Fall.
Ja.
Und vieles andere eben auch. Ja, da müssen wir mal hinkommen. Das ja.
Aber wenn wir das machen, das wäre der Wunsch dann an der Stelle, dass wir halt nicht wie bei der Ursprungs-Return on Prevention quasi über Gefühle reden und Bauchgefühl reden und dann halt eine Zahl rauskommt, wo ich erinnere mich ganz gut, als ich das mal unserem Vorstand damals beim alten Arbeitgeber vorgestellt habe, was soll ich damit? Ja? Mhm. Also das ist kein Beleg für nichts. Und im Nachgang hat er gerade auch recht gehabt, weil es ist kein guter Beleg. Aber ich glaube, wenn wir wirklich was voranbringen wollen, wenn wir auch bei den Arbeitgeberverbänden quasi eine Klarheit haben wollen, dann brauchen wir Zahlen, Daten, Fakten, ne, wo wir wirklich belegen können, okay, wir haben jetzt Unfälle reduziert, weil die Sicherheitsbeauftragten zum Beispiel aktiver sind, weil die wirksamer sind. Mhm. Und das ist ja das, was man auch sehen kann aus meiner Sicht, also aus eigener Erfahrung. Wir führen ja bei Unternehmen auch eine präventive Kennzahl immer ein. Und wir haben gestern erst einen Konzern gehabt, das wäre so genial, weil ich sehe genau, wie gut sind zum Beispiel die Sicherheitsbeauftragten.
Ja.
Weil die wirklich die sicheren Aktivitäten messen von Führung, von Mitarbeitern, von Sicherheitsbeauftragten. Und dann wird es auch wieder messbar.
Ja.
Dann sehe ich, das erhöht sich, Unfälle gehen runter. Dann habe ich zumindest, sage ich mal, ein Gefühl, dass die auch eine Rolle dabei spielen, dass die Unfallzahlen runtergehen.
Ja.
Das geht schon, zahlenmäßig. Muss man halt nur sauber machen, aus meiner Sicht.
Das stimmt. Ich hatte auch mal einen Dialog gemacht mit Arbeitsplanern und letztendlich auch eine gute Arbeitsplanung, sozusagen bedingt auch, denke ich, dass den Nachweis kann man auch führen, eine geringe Zahl von Unfällen und in 20 Jahren erst messbar auch eine geringere Zahl von Berufskrankheiten. Ja. Denke ich schon. Das muss man nur mal einmal zusammenfassen und mit Zahlen und Daten und Fakten, du bist ja Ingenieur. Ja. Hinterlegen, aber auch der Naturwissenschaftler kann das, geht, aber da müssen wir mal hinkommen, dass, bevor man das so einfach so in den Raum stellt oder aufgrund von Umfragen ermittelt oder gefühlt, ich denke, das wird möglich sein.
Ein wichtiger Punkt, Berufskrankheiten, weil die vergessen wir, glaube ich, immer und sehr, sehr häufig im Arbeitsschutz in dem Kontext, aber auch in anderen Kontexten, weil das sehen wir, ist nicht sofort da, es kommt später, aber es ist trotzdem da und auch da zahlt der Arbeitsschutz ja quasi ein. Auch diese Sachen zu verhindern, die später aufkommen, wenn wir über Lärm und andere Sachen sprechen.
Ja, natürlich. Lärmschwerhörigkeit ist unheilbar im Übrigen. Einmal weg.
Immer weg.
Immer weg.
Ja.
Kriegst du nicht wieder dein Gehör. Nicht. Muss man sehen. Und was das auch gesamtwirtschaftlich
kostet. Oder hören.
Oder hören.
Genau. Genau.
Das stimmt.
Lass mal weiterschauen.
Ja.
Hier auch gesagt, okay, der positive Beitrag von Siebes auf Sicherheit und Gesundheit der Beschäftigten wird ignoriert. Ich glaube, man weiß es nicht, wie gesagt. Ich würde es auch sagen,
also ignoriert ist sehr hart. Es wird vielleicht nicht wahrgenommen. Oder so.
Nicht bekannt. Ne? Ich glaube, der wäre jetzt nicht bekannt. Und es wäre auch dann halt, glaube ich, ein Punkt, wo man nochmal auch als Unfallversicherungsträger gucken muss, wie kriege ich es besser vermittelt. Die machen schon sehr viel, ne? Aber wie kriege ich es noch besser vermittelt an Unternehmen? Ich nehme mal mein Beispiel. Ne? Wir haben jetzt fast 30 Mitarbeiter, also haben wir was auch, einen Sicherheitsbeauftragten.
Ja, selbstverständlich. Ja,
also den haben wir sogar.
Ja.
Ja, es ist keine Fachkraft für Arbeitsleben, wir haben wirklich einen extra Sicherheitsbeauftragten. So, aber wir haben es, wurden jetzt nie von der VBG, die bei uns zuständig wäre, gab es irgendein Informationsmaterial. Ich meine, bei uns, das wissen wir halt auch, ne? Aber es gibt ja auch andere Unternehmen unserer Größe im Verwaltungsbereich, da gibt es halt kein Aufklärungsmaterial.
Nein.
Also ich muss mir das quasi holen. So, ich habe nichts gebracht. Das kann man diskutieren, ne? Verantwortung des Geschäftsführers, ne? So, aber trotzdem glaube ich, eine gewisse Bringschuld oder Bringverantwortung, mal so, Bringverantwortung wäre super, um das Bild auch ein bisschen zu schärfen. Ne?
Ja, das stimmt. Wir haben ja, es ist jetzt zu spät, aber vielleicht kann man doch noch was einbauen. Wir haben ja den Tag des Ehrenamtes, ne, an unserem Verfassungstag im Mai.
Ja.
Und ich finde, da gehört zumindest in irgendeiner Form, von der Basis können wir ja auch noch darauf hinweisen, in irgendeiner Form die Erwähnung der Sicherheitsbeauftragten hin, weil das ist ein Ehrenamt.
Ja.
Ein Ehrenamt, das auch sehr viel bringt im Grunde genommen. Und auch unser Bundespräsident möchte ja auch das Ehrenamt honorieren, also da auch sozusagen in der Wichtigkeit fördern, weil ganz viele Ehrenamtliche tragen dazu bei, dass es bei uns in Deutschland so geht, wie es geht. Und es könnte viel schlechter gehen, wenn diese ganzen Ehrenamtlichen nicht da sind. Und das gilt auch für die Sicherheitsbeauftragten.
Ja, das Ehren ist ganz wichtig. Das sieht man bei der Feuerwehr ja auch.
Ja.
Ne? Also bei der Freien Feuerwehr ist es wirklich so, es wird immer weniger am Personal. Das heißt, am Ende des Tages muss es dann hauptberuflich gemacht werden. Ne? Sieht man auch da hat man eine Kostenverlagerung, von da ist das Ehrenamt in Deutschland, glaube ich, was sehr, sehr viel aufrecht hält. wie auch die Sicherheitsbeauftragten Unternehmen, wenn sie wirksam sind und eingesetzt werden.
Wirksam sind, ja.
Dann, glaube ich, ist eine kleine Behauptung auch hier. Der Wegfall dieser präventiven Schlüsselrolle beraubt vor allem kleine Betriebe eines bewährten Frühwarnsystems. Dadurch steigen Unfall-, Erkrankungs- und Haftungsrisiken, die volkswirtschaftlich teurer sind als die eingesparten Bürokratiekosten. Und das, glaube ich, ist vielleicht ein bisschen.
Wir können es noch nicht nachweisen. Ich kann es mir vorstellen, dass es so ist. Wir brauchen auch hier wieder mehr Zahlen, Daten, Fakten. Genau wie auf der anderen Seite noch Zahlen, Daten und Fakten fehlen, dass es alles besser wird, wenn man die Grenze hochsetzt.
Ja, das ist wahr. Das Gleiche. Aber die Frage ist ja, ich glaube halt gerade bei kleinen Unternehmen, wo auch die Unfallzahlen hoch sind, die Frage ist, haben die heute überhaupt Sicherheitsbeauftragte? Das gilt ja auch erstmal zu klären. Wenn ich sage, ich habe einen höheren Schaden plötzlich, aber ich habe gar kein Siebe in diesen Unternehmen. Also von daher ist das, halte ich das für sehr, sehr vage, diese Aussage. Vielleicht aber so zwei, drei Aussagen, bevor wir weiterziehen, vom Gewerkschaftsbund. Die sagten, ein Ergebnis der ESINA-Befragung, glaube ich,
Europäer.
Von der EU-OSHA, ist, dass mangelhaftes Gefährdungsbewusstsein einer der Hauptgründe dafür ist, dass die Gefährdungsbeurteilung nicht umgesetzt wird. Siebes spielt eine wichtige Rolle dabei, dieses Gefährdungsbewusstsein zu entwickeln und zu transportieren.
Ja. Dagegen ist nichts zu sagen.
Genau. Wenn sie wirksam sind, sozusagen.
Also erstmal müssen, wie du schon sagst, auch tatsächlich sichergestellt sein, dass auch wirklich alle da sind, die unter einer bestimmten Grenze da zu sein haben oder der Gefährdung entsprechend. Und dann müssen sie wirksam sein und letztendlich müssen auch mal die Beschäftigten in den Unternehmen wissen, dass sie Sicherheitsbeauftragte da haben. Vielleicht ist es mitunter gar nicht bekannt.
Auch das kommt dazu.
Dass man den mal fragen kann oder die.
Also das sehen wir auch in der Studie von der DGUV. Da war ja auch eine Umfrage zum Thema Wirksamkeit von Sicherheitsbeauftragten. Da war ja auch 50% der Kollegen und Kolleginnen fragen die gar nicht. Also ein Punkt davon, also mehr als 50%. Aber auch das Thema Kennen ist ein Punkt, weil das sehe ich auch in vielen, vielen Workshops, auch beim Konzern und Mittelstand. Und wenn es da schon so ist, denke ich immer, ist es in kleinen Unternehmen noch schlimmer. Ja? So, und da ist wirklich so.
Anders.
Nennen wir es mal anders. Da ist oftmals nicht bekannt, wer Siebe ist bei den Mitarbeitern, weil es nichts so kenntlich gemacht ist. Das kann man sagen, okay, wenn jetzt der Handwerker, der 20 Mitarbeiter hat, oder 21, ja, mehr als 21 hat heute, ist es vielleicht einfacher, weil die Kommunikationsschiene kleiner ist. So, aber beim Unternehmen sehe ich immer, wo wir sind, sind keine Aushänge da. Man weiß richtig, wer ist das? Die Führungskraft in der Führungsspanne wird schon eng mit der Anzahl, mit dem Namen noch schwieriger. Ne? Wobei es auch ein Führungsspannthema ist, aber 100 Mitarbeiter pro eine Führungskraft ist auch nicht sinnvoll. So, aber das sind Themen, die da aufpoppen und da muss man gucken, okay, wie kriege ich die auch bekannt gemacht, wenn die schon da sind. Ne?
Ja. Aber eine Sache, die mich dann beschäftigt, wenn du das sagst, ja, in kleinen Betrieben ist alles viel schlimmer.
Anders.
Ne, das kann man nicht so stehen lassen. Das ist da auch so, teilweise haben die auch wirklich eine ganz tolle Community, wenn es nicht so viele sind. Ne? Ja. Also auch ein Betrieb mit 10-12 Leuten, der ist nicht schlimmer, sondern da kümmert man sich vielleicht sogar noch mehr umeinander. Also das kann man nicht so pauschal sagen. In den Kleinen passiert mehr, weil die nicht dran denken, die müssen arbeiten, die müssen Geld verdienen, sonst wird das nichts. Nee, das ist nicht unbedingt so. Und mir geht das vor allen Dingen aber auch tatsächlich auch ein bisschen um Gerechtigkeit. Warum soll eine Mitarbeiterin, ein Mitarbeiter bei einem Großkonzern mit einer entsprechenden Abteilung oder mit Geld für Consultants, warum sollen die besser gestellt sein als diejenigen in kleineren Betrieben? Es muss also bis auf, sozusagen jeder muss davon profitieren können, dass es irgendwo eine, sagen wir mal, eine Sicherheitskultur gibt, wie die auch immer sichergestellt wird.
Das ist richtig, ja. Ja, bin ich dabei. Weiterer Punkt ist, dieses niederschwellige Instrument, also der Sicherheitsbeauftragte, zu streichen und stattdessen allein auf die Gefährdungsbeurteilung zu setzen, wird den betrieblichen Arbeits- und Gesundheitsschutz nachhaltig schwächen. Kann. Muss vielleicht nicht. Beim Thema, wenn welche da sind, die schon gut sind, kann das passieren, wenn die etabliert sind. Wenn ich ein Unternehmermodell habe und vielleicht das System auch fahre und es auch gut fahre,
ist
der Punkt auch hier. Ich mache es wirklich gut, dann vielleicht auch nicht. Ne? Also von daher ist es auch etwas politisch.
Wir kommen schon hier in unserer Diskussion immer auch in Richtung Wirksamkeit. Macht es Sinn oder so? Das macht schon Sinn, aber da muss man mehr hin. Ja. Also, dass man auch darstellt, dass es sinnvoll ist, dass es Sicherheitsbeauftragte ab einer bestimmten Schwelle gibt. Und was ja auch rauskam, ist, dass man sich da aber auch nicht vergaloppiert, indem man sagt, ja, den Rest regelt die Gefährdungsbeurteilung auch bei Betrieben unter 20 oder 50 nach Gefährdung. Dabei kann dann rauskommen, dass es tatsächlich sogar noch bürokratischer wird. Ja. Und wir hatten ja...
Was typisch deutsch wäre, ne? Ich möchte etwas Entbürokratie oder Bürokratie-Rückbau machen.
Richtig.
Und gehe raus, habe viel mehr Bürokratie als vorher.
Nach dem Motto, es ist ja nicht auszuschließen, das, ja. Also müssen wir auch dafür. Ja. So läuft das dann immer.
Das war das typische German-Angst-Phänomen wieder, ne? Dass man wirklich sagt an der Stelle, wir wollen was besser machen, weniger Bürokratie, besser in Anführungszeichen, das ist ja eine Wahrnehmungssache, ne? Und dann merke ich, oh, ich komme vielleicht in eine, ich habe es nicht sauber geregelt und vielleicht werde ich angreifbar. Und dann machen wir mal eine Krücke mit rein,
Das
ist eigentlich dann wieder schwieriger was als vorher. Ne?
Ja, eben. Also muss man aufpassen. Und wir haben ja auch schon mal gesagt, ich glaube auch kleinere Betriebe sind vor allen Dingen auch genervt durch Nachweis- und Dokumentationspflichten. Ja. Gar nicht mal so, dass es Verpflichtungen gibt, etwas zu tun, zu bestellen, aber dieses Dokumentieren, Erfassen, Aktualisieren hält doch, denke ich, enorm von der Arbeit ab, also aus der Sicht der Betriebe.
Ja.
Das ist das, was die nervt.
Ja. Okay, lass es mal hier von dem mal weg zum nächsten Dokument gehen, das ist das zweite. Das ist von den Arbeitgebern, von der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände. Und im Prinzip ist das, was wir schon ein paar Mal auch besprochen haben, auch hier der Inhalt. Die sagen natürlich auch, jetzt diese Veränderung zum Packen, zu sagen, über den Gefährdungsbeurteilung muss ich feststellen, egal wie viel ich habe, ne, ob es wirklich kritisch ist, ob es eine Gefahr für Leben und Gesundheit ist, sagen die auch, es macht keinen Sinn, ne, logischerweise.
Nee, ich würde sagen, das wäre ein Eigentor.
Ja.
Voll. Also
das war auch nicht deren Absicht.
Ne? Nein.
Glaube ich auch, ja. Und am Ende, wenn man Pech hat, ist dann doch der Bäckermeister mit seinen zwei, drei Mitarbeitern, der plötzlich auch jemanden braucht, weil wir halt über Mehlstaub oder ähnliches reden.
Richtig,
wenn ich blöd
Bäcker-Asthma.
Von daher. Da geht natürlich, das ist ein Thema. Die sagen natürlich auch, dieser Aufwand für Schulung und so weiter, führen die jetzt hier auf. Ich sag mal, am Ende des Tages ist eine Grundschulung 2 bis 3 Tage. Ja, das kann man mal sagen, das halt die BG. So weit gehört ja auch dazu, ne? Die sind nicht im Arbeitsplatz, jemand anders muss die Arbeit machen.
Das stimmt, kann man sagen.
Das gehört so weit auch dazu, glaube ich. Das ist nicht nur die kostenlose Schulung, ne? Auch die fehlen. Und ich glaube halt, beim Konzern fällt das weniger auf.
Das stimmt.
Ne? Als beim, wie gesagt, Bäckermeister, Handwerkermeister, die ja vielleicht dann wirklich Probleme haben, den Job zu erledigen. Ich meine, da gibt es ja auch nicht so viele von, ne, die diese Richtung heute noch arbeiten.
Nee, eben, das ist so. Ja, das stimmt. Ja. Kann man also sozusagen, das kann man nachvollziehen.
Ja.
Dieses Argument, ja, die fehlen dann. Ist einfach so. Und dass man dann sagt, dann setzen wir die Grenze hoch, kann ich komplett nachvollziehen. Aber eben, ob das wirklich sozusagen... Genau.
Das ist ein anderer Punkt wieder, ne? Aber
zum Thema Pass,
ja.
Bürokratierückbau, Erleichterung, das ist eine andere Sache.
Ja. Aber das ist ja der Punkt, gerade so die Fortbildung, die auch genannt wird. Meine Erfahrung sagt mir, Fortbildung läuft so begrenzt gut in den Unternehmen, also egal welche Größe. Man macht die Grundbesolung, die 2-3 Tage. Und auch hier, ich weiß, es gibt auch Online-Angebote, ne? Aber ich würde mal sagen, vor Ort, würde ich sagen, aber Sicherheitsbeauftragter ist schon die beste Variante. Weil auch der Austausch da ist und ich auch mehr in Diskussionen reinkomme. Bin bei vielen Sachen Freund von Online-Formaten, bei Sicherheitsbeauftragten ja nicht, weil ich auch in der Praxis sehe, dass das oftmals nicht funktioniert.
Ja, klar.
Aber sind ja dann schon 2-3 Tage weg oder sogar an Abfahrten ein bisschen länger. Ne? Die sagen auch, der Bürokratie und der Kostenaufwand aus der Bestellpflicht von Sicherheitsbeauftragten, da gibt es hier in den Betrieben insbesondere aus. Und jetzt wird es spannend, weil das haben wir zum ersten Mal, wenn man sich so formuliert.
Ich habe es auch gesehen.
Ne? Ja. Ermittlung, ob ein Sicherheitsbeauftragter bestellt werden muss und welchen Anforderungen entspricht. Und sagen, okay, das ist jetzt kein Hexenwerk.
Nein. Ne?
Das ist eine Sache von zum Not fragt ChatGPT, das geht relativ schnell.
Das geht, ja. Aber die Bezahlvariante.
Genau, nicht die richtige. Dann ist der nächste Punkt, schriftliche Bestellung. Ja. Schriftform ist nicht verbindlich, wird aber aus Nachweisgründen empfohlen. Ich würde auch sagen, auch aus Wertschätzungsgründen macht das Sinn, das ordentlich zu machen. Nicht auf Ökopapier, sondern auf dem dicken Papier auch.
Ja.
Dann und organisatorische Umsetzung und Unterstützung seiner Tätigkeit durch den Arbeitgeber. Klammer auf, Aufklärung über Aufgaben und Zuständigkeitsumfang, Unterweisung, regelmäßige Informationen durch Arbeitgeber organisatorische Einbindung, zum Beispiel bei Betriebsbegehungen. Und da würde ich sagen, das sind eigentlich genau die Vorteile, die er bringt. Weil
er ist ja da.
Genau, also und da kann er auch Arbeit abnehmen.
Ja? Da, wo die Musik spielt, ist er ja.
Ja. Ich muss natürlich sagen, wenn ich sehr dezentral bin, kann man es wieder ein bisschen in Frage stellen. Ne? Also wenn ich wirklich weiß, ich habe meine Kolonnen, ich fahre mit zwei Leuten auf Autos raus, dann ist die Frage nachher, ne, wie stark ist das wirklich jetzt wirksam? Mhm. Aber wenn ich jetzt einen kleinen Produktionsbetrieb habe, eine Schreinerei, wo immer viele vor Ort sind größtenteils, außer zum Aufbauen oder sowas, auch da muss man, finde ich, wieder ein bisschen abwägen, was ist möglich, weil wenn ich im dezentralen Bereich bin, und es gibt ja auch viele, die unterwegs sind auf Baustellen, wird es da auch wieder schwieriger. Ja, denn,
stimmt.
Dann bin ich eher dabei, hat ein Geschäftsführer früher gesagt, aus meinem alten Arbeitgeber, eigentlich müssen wir doch alle im Kopf Sicherheitsbeauftragte sein. Das ist natürlich das optimale Ziel, aber ich glaube, das ist was im dezentralen Bereich zumindest wahrscheinlich wirksamer ist, als jetzt einen Siebel zu haben. Ne?
Ja, das stimmt. Ja. Wie gesagt, auch Wirksamkeit wieder. Ja.
Und wir haben noch noch die bezahlte Freistellung, das ist Nummer eins. Ne? Und wir haben noch den anderen Punkt, Bereitstellung von ausreichender Zeit für Sicherheitsbeauftragte, damit sie die ihnen übertragenen Aufgaben auch erfüllen können. Teilnahme an der ASA, auch ein Thema, was Sie ja gerne aufgreifen hier in Nummer 4.
Wobei darüber kann man ja schon nochmal reden. Also jetzt über die Zahl der Ausschusssitzungen.
Genau, ja. Das sind aber gerade Punkte, den werfen die auch wieder auf in diesem Dokument.
Kann man auch nachvollziehen.
Ja. ASA bin ich vollkommen dabei.
Ja, also,
ja. Siehst du ja bei uns auch, wir machen ja auch viermal im Jahr eine ASA und wir sprechen auch so. Was ein anderer Punkt, können wir uns jetzt gerade mal raufschauen. weil die Zeit, klar, die braucht er. Wenn ich jemanden habe, der wirksam sein soll, muss ich den Zeit geben. Ne? Das ist, denke ich mal, klar. Ich denke, das passt ganz gut. War ein guter Punkt ist noch bei und der beißt sich so ein bisschen mit NRW. Und zwar den Entwurf, den NRW in den Bundesrat eingebracht hat, mit der sicherheitstechnischen Betreuung.
Ja.
Würde sich der VDSI gleich freuen, weil die sagen, haben wir eine ganz gute Aussage drin, zum Ende hin aber erst. Und zwar sagen die ganz zum Schluss, zudem muss weiter eine fachkundige sicherheitliche Betreuung ab einem Beschäftigten gewährleistet sein. Das heißt, das ist ganz spannend, finde ich. Die schreiben es ja ganz klar rein. Mhm. Und die Politik wollte was anderes.
Ja.
Aus NRW zumindest.
Ja.
Und das finde ich spannend, weil das ist ja auch eine klare Erklärung, dass man jetzt nicht, wie gerade hier gelesen, das Sicherheitsniveau senken möchte, mal das schon für sich einen klaren Fahrplan, wie ich es rausnehme. Die Siebes ist nicht klar, die Wirksamkeit.
Nee,
bei den Fachkräften für Arbeitssicherheit oder Unternehmermodell ist es klar.
Ja. Naja. Kann ich mitgehen so.
Ja,
aber hier, das wird sich wahrscheinlich noch erweisen, inwieweit sich der Vorstoß von NRW dann so durch die Decke frisst, würde ich mal so sagen. Mit der Betreuung durch die Unfallversicherungsträger. Also rein bauchgefühlsmäßig meine ich, das wird nichts. Da müssen ganz andere noch entscheiden. Also auch letztendlich kann man nicht an der Selbstverwaltung auch vorbei. Soll man auch nicht. Ist ein Versuch. Ne?
Offensichtlich, aber, ein offensichtlicher Versuch.
Ja, natürlich. Aber wir müssen ja in alle Richtungen denken. Ja. Insofern kann man nicht böse sein. Ist ein Versuch, aber das ist Sache der Selbstverwaltung auch.
Ist ja auch legitim. Also ich glaube, da haben wir schon mal darüber gesprochen ein paar Mal. Ne? Ich glaube, wir dürfen uns halt im Arbeits- und Gesundheitsschutz davor gar nicht wehren.
Nein.
Weil auch wir haben in einigen Teilen, wenn man es mal so, Bürokratie, die halt am Ende nicht dazu beiträgt, dass Unfälle weniger werden, sondern eher Menschen an den Schreibtisch bindet und nicht in die Fläche kommen lässt. Ne?
Ja.
Vielleicht mit diesem spannende Aussage, finde ich, weil ich sie zum ersten Mal so lese und natürlich, wie gesagt, das NRW-Papier quasi vollkommen in den Schatten stellt damit. Ne?
Ja.
Lass uns mal auf das nächste kommen. Das ist dann die IG Metall. Das kann man relativ kurz machen, weil die IG Metall bestärkt im Prinzip den Gewerkschaftsbund. Ne?
Ja.
Ne, die sagen halt auch, ne, es würde halt dessen ungeachtet, würde ein solcher Schritt weder spürbar zu weniger Bürokratie in den Betrieben noch zu einer signifikanten Entlastung der Wirtschaft führen.
Mhm.
Entlastung würde ich mal ausklammern, habe ich darüber gesprochen. Aber ich glaube halt, weniger Bürokratie. Weiß ich nicht.
Nee.
Ja, also.
Ja. Ich sehe den Zusammenhang nicht.
Ja. Am Ende des Tages ist immer eine Begehung, muss ich trotzdem machen.
Ja.
Ob es der Siebe jetzt macht, wäre die Arbeitserleichterung, die man ins Feld führen kann.
Ja.
Aber ich glaube, eine weniger Bürokratie habe ich trotzdem auch nicht.
Nein,
eben. Und eine Bestellurkunde, wie es hier gerade genannt wurde. Das ist ja. So, von daher glaube ich, passt das hier schon, was Sie auch sagen. Ja, also es wird, glaube ich, nicht zu massiv weniger Bürokratie führen. Das Einzige, was man das Wirtschaftliche ziehen könnte, aus Sicht jetzt der Arbeitgeber, wäre, wie gesagt, der Kollege ist 3 Tage weg. Ja. Ja. Oder vielleicht sogar 5 Tage an Abfahrt.
Das kann man, ist. Ja.
Das ist, was nachvollziehbar ist. Ich glaube, darum geht es eigentlich auch. Es geht gar nicht darum, jetzt irgendwelche Papiersachen abzuschaffen oder ähnliches.
Nein.
Genau, das ist noch einmal. Ja, einen habe ich noch markiert, genau. Vielmehr müssten Arbeitgeber ohne Sicherheitsbeauftragten ihrer Pflicht zur Sicherheit am Arbeitsplatz selbstverständlich unverändert nachkommen, was mutmaßlich eher zu einer finanziellen Mehrbelastung führen dürfte. Und das glaube ich auch. Das Thema Opportunitätskosten.
Ja. Das stimmt. Kann man nachvollziehen. Ja,
weil ich muss mir die Frage stellen, auch von Seiten des Arbeitgeberverbands, wenn jetzt der Geschäftsführer das machen sollte, dann macht der andere Sachen halt nicht.
Ja.
Oder eine Führungskraft, die gut ist, kann dann vielleicht nicht irgendein Projektthema abarbeiten.
Genau so ist das. Eine
neue Maschine oder irgendwas.
Wir reden jetzt alle, das Unternehmermodell ist eine tolle Sache und so. Ich erinnere das noch, als das so langsam in Gang kam, als ich noch bei einem Unfallversicherungsträger war und auch mit Hurra jetzt gesagt hat, der Unternehmer kann das alles selber machen. Die Unternehmer und die Unternehmerinnen haben das eben gar nicht alles selber machen müssen, weil die sagen, ich muss ja Unternehmerin und Unternehmer sein.
Ja.
Ich habe da gar keine Zeit zu. Und dann müsste der Unternehmer nämlich zur Schulung.
Ja.
Und dann muss man sich mal überlegen, dann denkt er sich auch, ja, was entgeht mir denn in der Zeit? Was kann ich in der Zeit nicht machen?
Ja.
Also jetzt so diese Ansichten gibt es ja auch. Also insofern.
Nachvollziehbar auch.
Ist auch nachvollziehbar.
Weil vom Wording her muss man sich auch fragen, das wäre jetzt wieder ein bisschen Definitionsspielerei, ja. Was ist denn ein Unternehmer? Ist der Handwerksmeister, der selbst in aktiven Unternehmen arbeitet? Ist das wirklich Unternehmer? Ja oder nein? Das ist halt die spannende Frage an der Stelle.
Ja. Also ich würde sagen, ja.
Ich würde zum Beispiel sagen, nein. Also von daher, weil selbst doch, er ist quasi, er ist quasi Inhaber.
Inhaber, ja. Mitarbeitender Inhaber, genau, eigentlich sowas. Ja, klar. Er ist eigentlich sein eigener Angestellter, wenn man das mal so sagt.
Weil er quasi mehr in der Firma selbst arbeiten muss, als am Unternehmen zu arbeiten.
Ja. Rein formal kann der sich ja auch selbst ausbeuten.
Genau, ja.
Für den tritt keiner ein.
Das ist wahr.
Letztendlich.
Ja. Die nächste Stellungnahme von der Bauer, die würde ich gerne sogar ein bisschen ausklammern.
Ja.
Habt ihr gelesen?
Also Literaturzusammenstellung.
Ne? Genau, ganz
gut. Also empfehlenswert, wenn man mal so verreisen will,
einen
Abend oder so, was so Stellungnahmen angeht.
Also ich sag's mal vielleicht ein bisschen harsch formuliert. Ne? Ich glaube, wenn man mal so reinguckt, dieses Dokument ist vielleicht auch ein Grund dafür, dass wir über so viel Bürokratie reden. Weil wir haben hier im Prinzip... Und das ist auch der Auftrag von der Bauer, das wissenschaftlich zu betrachten, ist mal ohne vor. Ne? Aber wir haben jetzt hier drei Seiten für diese einfache Frage, in Anführungszeichen, 3 Seiten Quellenangaben. Und wenn man reinguckt, findet man keine Antwort. Also wo es dann wirklich spannend wird, nämlich eher hier, kommen wir gleich zu bei der WG Bau, aber eine richtig klare Empfehlung auf wissenschaftlichen Aspekten, die ja, ich glaube, möglich wäre, die gibt es nicht so richtig.
Im Moment noch nicht. Aber ich sehe den Wert dieser Stellungnahme eben tatsächlich in der Zusammenstellung der vorhandenen Literatur. Also was eben schon dazu geschrieben und ermittelt wurde, muss ich einfach sagen. Vielleicht kann man mal eine KI drüber gehen lassen und diese Literaturzusammenstellung dann mal auswerten und dann einen Extrakt machen.
Das ist ja wahrscheinlich ganz gut.
Ne?
Also die haben auch vieles,
ist ja ganz vieles drin.
Ja, die haben auch vieles geschrieben. Also zum Beispiel Sicherheitskultur, wo ich auch vollkommen mitgehe.
Ja.
Ne? Die haben quasi das große Gerüst gut beschrieben. Aber ich glaube, für diejenigen, die jetzt hier im Bundestag sitzen und mal eine Entscheidung treffen müssen, ist das nicht hilfreich.
Ich würde sagen, noch nicht. Also,
in dieser Variante.
In dieser Variante ist es ein Stufenprinzip. Ja. Jetzt ist die erste Stufe. Erstmal alles erfassen. Ja. Was gibt es? Und jetzt die Auswertung kann man ja tatsächlich vielleicht auch sogar mit einer KI machen.
Ja. Aber gut wäre es, wenn wir über Einsparungen reden. Dass man halt ein Dokument hat, wie jetzt zum Beispiel hier von der BG Bau.
Ja.
Ich glaube, weil die auch direkt betroffen sind. Ja,
das stimmt, die sind ganz direkt.
Ist das ein Dokument, wo ich sage, das ist eine Kernaussage?
Mhm.
Ja, also alles hat eine Kernaussage irgendwie aus den verschiedenen Blickwinkeln.
Es hat noch keine.
Ja.
Es schafft eine Grundlage für eine Kernaussage. Es ist halt Wissenschaft.
Ja, genau. Dann lass mal zum Ende des Podcasts. Übrigens das erste Mal ein Videopodcast, ne?
Ja.
Das Premiere.
Ja, ja genau. Und sonst haben wir uns ja auch nicht direkt gesehen.
Genau,
ich finde es gut.
Ja. Wir sehen auch
übrigens 3 Kameras,
ne, die uns aufnehmen. Das Premierengast, ne? Haben wir nie gemacht.
Ja, aber es ist nicht live. Das hatten wir auch schon.
Genau.
Ja, das ist noch eine andere Nummer.
Das ist noch eine andere Nummer, ja. kommen wir zu Biggie Bau. Und ich finde persönlich, die zeigen es ganz gut auf. Ich glaube, wie gesagt, weil die auch am ersten betroffen sind mit den Handwerksunternehmen.
Ja.
Also was die Baustellen betrifft, der Malermeister und Co. So, und die haben es gut zusammengefasst, haben auch die Akteure dargestellt, haben auch hier gut dargestellt, wie viel nehmen eigentlich dran teil. Da sind wir bei den zahlenden Fakten wieder. Mhm. Und die sagen also pro Jahr 3.700 Sicherheitsbeauftragte nehmen an Aus- und Fortbildung teil. Und da sieht man auch die Zahlen. Es sind 25 und 24 sogar gleichbleibend und steigt sogar. Mhm. Das könnte man sagen, immer mehr erkennen diesen Mehrwert von Sicherheitsbeauftragten.
Ja.
Das könnte man interpretieren zumindest.
Genau. Ja, ja, weil es gibt ja keinen Zwang in dem Sinne, sondern das ist ja ein Prozess, der von selber in Gang kommt.
Und dann sieht man die Verteilung. Und dann wird es ganz spannend. Also wir haben geschaut, okay, oder nicht wir, die BG Bau hat geschaut, wie ist so das Verhältnis, die Verteilung. Und sehen wir halt so, okay, in den Unternehmen, um die es ja gerade hier geht, ne, unter 49 oder unter 200, da sind quasi von den Qualifizierungsmaßnahmen bei 50 bis 49, wo ja quasi einer vielleicht dann wäre, ne, 32% vom Gesamtkuchen kommen die aus dieser Größe, 21 bis 49 sind 27 und sogar, muss man sagen, das ist vielleicht ein bisschen überraschend sogar für den Hörer, 1 bis 9 sind 3% dabei. Und 9% bei 10 bis 20, die quasi das freiwillig machen.
Ja, ja, die machen das. Ja?
Und da kann man auch wieder Unternehmer oder Arbeitgeber, wie immer man es jetzt nennen möchte, sagen, sind ja nicht immer alle böse.
Nein.
Das wäre ein guter Beleg dafür. Manchmal braucht es gar keine Regel, um zu verstehen, dass Rollen vielleicht wertvoll sein können.
Ja.
Da sind wir bei dem Punkt, den wir auch schon mal besprochen haben. Und am Ende des Tages ist es ja auch so, ob es jetzt das Gesetz sagt, du darfst erst ab, oder du musst erst ab 50.
Nein.
Ja, oder weiß ich was. Jeder kann ja selbst entscheiden. Es kommt ja nicht die Polizei und sagt, oh, du hast jetzt aber einen eingestellt oder einen ausgebildet.
Ja, ja.
Das darfst du ja gar nicht, weil du bist ja unter 50. So ist es ja nicht. Ja? Ja.
Absurder Ansatz. Ja, ja klar. Ja. Ey, sofort Rückführung.
Gibt's genau.
Nicht, ne? Urkunde entziehen.
Genau.
Wollen wir nicht.
Richtig, ja. So ist es ja nicht. Ne?
Und aber denn,
sind wir auch, selbst was im Gesetz steht, wieder bei einfach mal informieren. Ja, einfach aufklären die Leute, gut aufklären. Und dann haben wir vielleicht noch mehr auch, die in diesen Größen sagen, das bringt mir was.
Ja, ja eben. Aber da komme ich ja dann drauf, also wir wollen ja tatsächlich, auch alle wollen wir irgendwie Bürokratie rückbauen. Wir haben gerade erkannt, dass vielleicht eine Absenkung einer bestimmten Kennzahl für Sicherheitsbeauftragte nicht unbedingt Bürokratierückbau ist, aber gleichzeitig wollen wir natürlich auch bei gleichem Sicherheitsniveau Unternehmen ein wenig entlasten.
Ja.
Und dann wäre das ja im Prinzip, wenn man das jetzt mal so weiterdenkt, wir lassen die Grenze da, wo sie ist. Was, je mehr ich drüber nachdenke, desto mehr komme ich dazu, dass das eigentlich ganz gut ist. Aber zur Entlastung kann man ja schon sagen, dass man eine Gefährdungsbeurteilung oder eine Beurteilung der Arbeitsbedingungen nicht nur immer macht, um schrecklichste Gefährdungen zu erkennen, um dann die Zahl zu erhöhen, sondern dann muss es vielleicht umgekehrt auch bei einem Betrieb, der meint mit, was weiß ich, 50 oder 44, der meint, bei uns ist es aber nicht so gefährlich, wenn der vernünftig die Arbeitsbedingungen beurteilt oder auch die, sagen wir, die nicht die gesundheitsadversen Bedingungen, sondern eben die positiven, die unterstützenden Bedingungen mit aufgesagt, bei uns, und das Nachweis, bei uns ist die Gefährdung tatsächlich minimiert. Wir haben erstens, zweitens, drittens.
Ja.
Und dann kann man sagen, nee, den brauchst du nicht.
Ja.
So rum wäre die Entlastung eigentlich, wenn diese Möglichkeit gegeben ist. Nicht immer das Verschärfen, sondern auch mal umgekehrt.
Ja. Ich glaube, so in diese Richtung denkt sogar die BG Bau in diese Richtung erstmal, glaube ich. Und ich finde das auch der richtige Ansatz. Weil sie sagen im Prinzip, klar, hat sich bewährt, schreiben sie auch, ne?
Ja, ja.
So, sagen aber auch dann hier, aus Sicht der BG Bau wird dieses Ziel nicht im erwarteten Maße erfüllt, ja, durch diese Maßnahmen. Vielmehr besteht die Sorge, dass es zu Mehrbelastung führt. Das sehen die genauso übrigens wie die Gewerkschaften.
Ja, ja.
Und eigentlich alle, muss man sagen. Eigentlich. Auch alle sagen das ja quasi hier, außer Bauer. Aber alle anderen sagen das quasi hier auch.
Vielleicht sagt die Bauer das nur, wir wissen es nur noch nicht. Ja,
das kann
sein. Ausgewertet haben.
Das kann sein, ja. Also von daher sind sich hier alle einig in dem Punkt, ja, ist das Risiko durch diese Neuformulierung, die eingebracht wurde, ist zu groß. Und hier unten sahen sie im Prinzip auch, dass eine Regelung in diese Richtung, was du gerade sagtest, ja, durch auch diese flexible und bürokratiearme Lösung auch für risikoarme Gewerke darstellen können, dass es halt weniger wird.
Ja.
Und schlagen im Prinzip ja auch vor, dass man aus den Passungsunternehmen mit regelmäßig weniger als 50 Beschäftigten schon sein lässt, in Unternehmen mit regelmäßig mehr als 20 und weniger als 50, dann aber eher auch in Richtung geht, so interpretiere ich es zumindest, auch zu schauen, was sind die Risiken.
Richtig.
Ja. Und dann sind wir bei einem spannenden Punkt, das passt gut zum Schluss, weil das ist, glaube ich, hier eine Option, die in die richtige Richtung geht, zu sagen, wie du schon sagst, ne, wir lassen die Grenzen stehen, weil am Ende des Tages sehen wir gerade, das wegzunehmen, macht alles viel schwieriger, glaube ich.
Ja, eben.
Und kommt dann mit dem Mittel Gefährdungsbeurteilung.
Beurteilung der Arbeitsbedingungen.
Genau. Und dann sehen wir am Ende des Tages, wie bei uns jetzt, bei Wandelwerker, ja, ist es sinnvoll oder nicht? Das würde ich mal sagen, bei der Konstellation, die wir hier haben, ist ja sicher, dass man auch, weil der unten sitzt, ja, nicht sinnvoll. Nein. So kann man vertreten. So, vielleicht ist dann der Bäckermeister mit seinen drei Leuten, kann es auch vertreten. So, aber, ja, der Handwerker vielleicht nicht. Also muss man gucken, vielleicht, je nachdem, was habe ich, wie bin ich aufgestellt. Ne?
Bäcker würde ich jetzt mal speziell sagen, natürlich, da ist BK. Ja. Da ist vielleicht nicht unbedingt Quetsch und Scher oder Stolperrutsch, doch auch, aber vor allen Dingen die BK, wie zum Beispiel Bäcker-Asthma, um das mal zu sagen, was sich ja erst in Jahrzehnten später dann.
Ja, vielleicht habe ich ja auch hier, vielleicht habe ich auch eine SIFA, eine externe und der Arbeitgeber,
die gut zusammenarbeiten.
Die Kombi ist es ja auch. Genau. Und das zeigt eigentlich, was möglich ist, wenn ich nicht versuche, alles im Detail zu regeln.
Genau.
Geht, glaube ich, sehr, sehr viel. Auch mit weniger Bürokratie.
Ja, das stimmt. Womit wir wieder sozusagen den Kreis geschlossen haben. Eigentlich genau.
Ja, super, Christian.
Gut, Stefan, das war mir eine Freude.
Ja. Ich danke dir.
Ja, ich danke dir.
Alles klar, bis dann. Jo, ciao.
Tschüss.
Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Wenn dir gefallen hat, was du heute gehört hast, dann war das nur die Kostprobe. Willst du wissen, ob du für eine Zusammenarbeit geeignet bist, dann gehe jetzt auf www.wandelwerker.com/termin und buche dir einen Termin. In diesem 45-minütigen Beratungsgespräch wird eine Strategie für dich erstellt. Du erfährst, in welchen Schritten du an der Einstellung der Menschen im Unternehmen arbeitest, sichere Gewohnheiten schaffst und somit die Arbeitsunfälle nachhaltig reduzierst. Vergiss eine Sache bitte nicht. Wenn seit Jahren die Unfallzahlen bei dir stagnieren, dann verbessert sich der Zustand nicht von alleine. Du brauchst einen Berater, der dir zeigt, welche Schritte du befolgen sollst und welche lieber nicht. Wir haben Geschäftsführern, Sicherheitsingenieuren und Fachkräften für Arbeitssicherheit in Deutschland, Österreich und der Schweiz dabei geholfen, die Sicherheitskultur in deren Unternehmen und bei deren Kunden zu verbessern. Als Kooperationspartner des Verbandes für Sicherheit, Gesundheit und Umweltschutz bei der Arbeit liegt es uns am Herzen, dir das notwendige Handwerkszeug auf dem Weg zur Vision Zero zu zeigen und bei der Umsetzung zu unterstützen. Wenn du wissen willst, ob du für eine Zusammenarbeit geeignet bist, dann sichere dir jetzt unter www.wandelwerker.com/termin deinen persönlichen Termin.